Ich habe den Eindruck, dass wir uns heutzutage fast von einer Krise in die andere bewegen. Ein gewisser Pessimismus hat sich breit gemacht in der Gesellschaft, vielleicht noch nicht so stark wie damals in den 80er Jahren. Und dennoch hört man überall Negativschlagzeilen. Wenn ich die Schwandorfer Zeitung aufschlage von gestern, eine Krise nach der anderen, Salvini drückt in der Krise aufs Tempo, da geht es um die Regierungskrise. 5 vor 12 für Natur und Menschen, es geht um die Klimakrise. Dann hier, okay, Böllerstreit, gut, das gibt es in Regensburg auch. Offener Rassismus bricht sich wieder Bahn. Wachpersonal greift Geflüchtete an. Strafbefehle nach AfD-Post. Gier ruft zur Hilfe für Seenotretter auf. Alles Mögliche. 37-Jähriger spurlos verschwunden. Export leidet unter Konflikten. Verwirrung im Glyphosat. Um Glyphosat klagen. Anscheinend eine Krise drängt die andere aus den Medien. Immer mehr und mehr Schlagzeilen, Negativschlagzeilen und Stimmung breitet sich aus in unserer Gesellschaft. Das merkt man nicht nur an den Schlagzeilen oder den Nachrichten, nicht nur an der Zunahme von Protestbewegungen oder Antiparteien. Das merkt der Psychologe in seinem Wartezimmer an der Zunahme von Depressionen und Ängsten. Das merken Vereine und Parteien, die immer wieder über Mitgliederschwund sprechen, ebenso die Kirchen über sinkende Mitgliederzahlen und fehlende Priester und Pastoren. Die Zukunft scheint anscheinend düster zu sein. Appelle und Engagement werden anscheinend immer bedeutungsloser. Hier bietet sich ein Strohhalm an, aber dann knickt er wieder ein vor den Realitäten. Dort tritt ein neuer Messias auf, nur um die Menschen wieder in die Enge zu führen. Das Böse scheint überhand zu nehmen. Wo gibt es noch Hoffnung? Parolen greifen nicht mehr. Rechte Politiker wollen hart durchgreifen und linke Politiker wollen immer mehr Gesetze. Selbst Christen werden manchmal hart oder gleichgültig, kämpferisch oder schweigsam. 1525, also gut 500 Jahre her, führte der freiheitlich denkende Thomas Müntzer, der auch oft der Täuferbewegung zugerechnet wurde, die Bauernrevolte hier in Franken nebenan im Namen Christi an. Das Böse muss besiegt werden durch die christlichen Bauern, war sein Motto. Er predigte, kämpft für den Herrn, es ist höchste Zeit. Auch wenn es nur 3 gäbe, die dem Herrn vertrauten und ihm allein dienten, so bräuchten sie Hunderttausende nicht fürchten. Geht ans Werk, die Zeit ist gekommen, die Übeltäter fliehen wie aufgeschreckte Hunde. Es ist nicht euer Kampf, sondern des Herrn Schlacht. Steht bereit wie Männer und ihr werdet des Herrn Hilfe sehen. Amen. Münzer war ein apokalyptischer Denker. Er war von diesen Erwartungen, einer Schwarz-Weiß-Malerei seiner Gesellschaft geprägt. Er sah, dass in seiner Zeit überall das Böse überhand nahm. Er glaubte, dass ein wenig treue Gotteskinder die Tyrannei des Bösen konfrontieren könnten, das Reich Gottes auf Erden aufbauen könnten. Der Kampf gegen das Böse in dieser Welt hieß für ihn Gewalt, Teilnahme am letzten Kampf gegen das Böse. Schließlich wurde er dann auch mitsamt den Bauern auf tragische Weise besiegt. Auch wenn solche Hardliner oft eine biblische Rhetorik gebrauchen, besonders aus dem Alten Testament, ist das nicht die Antwort Jesu auf die Gegenwart des Bösen in unserer Welt oder in unserem Leben. Das Böse in der Politik, sowohl in den Familien und überall. Die Bibel reagiert auf das Böse in der Welt zunächst ganz anders. Nicht mit Vernichtung oder Gewalt, sondern durch Hoffnung. Jesus geht in einem seiner Gleichnisse, er erzählte viele Gleichnisse über das Reich Gottes, in einem dieser Gleichnisse geht er darauf ein. Er erlebt auch überall das Böse um ihn herum. Oft stößt seine Botschaft auf taube Ohren oder auf offene Feindschaft. Das Böse brachte ihn schließlich ans Kreuz Und dahinter steckt nicht nur Feinde, sondern die Struktur des Bösen. Das ganze System, durchwoben vom Bösen, hat ihn ans Kreuz gebracht. Oft sind es Strukturen. Aber manchmal sind es auch einfach böse Menschen, die gegen Gott sich wenden. Manchmal sind es unsere eigenen Herzen, unsere schlechten Charakter- und Persönlichkeitsmerkmale, die uns lenken wollen. Das Böse ist nicht wegzudenken aus unserem Leben oder aus unserer Welt. In der Antike, in der Postmoderne und in der Zukunft. Das weiß auch Jesus. Deswegen möchte ich euch ein Gleichnis vorlesen, das Jesus erzählte seinen Jüngern. Er erzählte viele Gleichnisse über das Reich Gottes. Oft vergleicht er das Reich Gottes mit einem Weizenfeld, mit einer Ernte, die eingebracht wird. Ich lese aus Matthäus Kapitel 13, Vers 24. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und die Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach: Nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen, bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Jeder von euch, ob er nun Landwirt ist oder nicht, der erkennt, dass Jesus nicht gerade ein Experte ist für moderne Landwirtschaft. Seine Regel, das Unkraut im Weizen bis zur Ernte wachsen zu lassen, triebe jeden ökologischen Bauer in den Ruin und unsere Welt auch mit, weil wir davon abhängig sind, dass wir gute Ernten erzeugen. Die Bekämpfung von Unkraut und Schädlingen ist heute wohl selbstverständlich eine Voraussetzung für gute Ernten. Und ich muss zugeben, da habt ihr recht. Dieses Bild widerspricht den aktuellen landwirtschaftlichen Erfahrungen. Und dennoch gefällt mir dieses Gleichnis. Es gefällt mir deswegen, weil seine Weisheit nicht auf eine agronome Belehrung zielt, sondern auf eine existenzielle, eine religiöse Erfahrung. In unserer Welt, in all unseren menschlichen Lebensläufen, sind nämlich Gut und Böse untrennbar miteinander verstrickt. Das ist der erste Kernsatz, den ich euch heute Morgen mitgeben will. Ihr kennt ihn zwar, oft wollen wir es nicht wahrhaben. Erstens, es gibt das Böse. Und zwar das Böse oft mittendrin im Weizen, im Guten. Und ich stecke jetzt einfach mal in der Zeitung hier mit dazu. Schaut optisch vielleicht nicht so gut aus, aber es ist eine Botschaft. Ja? All das, was unsere Schlagzeilen sagen, das ist Teil unserer Welt, unseres Ackers. Mittendrin in dem Guten ist das Böse. Jesus gehört nicht zu den Menschen, die das Böse leugnen, als ob es nicht gäbe, als ob alles nur Moralvorstellungen wären, die einige Leute, um anderen Leuten Schuld zu weisen, müssen sie irgendwie das Böse erfinden. Er gehört auch nicht zu den Leuten, die das Böse verschweigen und sagen: Reden wir nicht drüber, sonst trifft es vielleicht noch ein. Nein, er redet ganz deutlich auch über das Böse. Es ist da, oft unerkannt, manchmal auch, aber auch ganz offensichtlich. Die Bibel personalisiert sogar das Böse. Es ist nicht einfach nur Schicksal oder etwas Vorübergehendes. Es ist nicht einfach etwas Harmloses, sondern die Bibel nennt und Jesus nennt ihn den Bösen. Später spricht er vom Satan, vom Teufel, dem Feind, der das Unkraut gesät hat. Der Verführer, der Widersacher Gottes. Er ist der Feind Gottes und der Feind der Menschen. Das Böse ist böse in den Augen Gottes. Er ist nicht ein Freund des Menschen. Bei dem Unkraut hier in diesem Acker handelt es sich auch nicht um leicht erkennbares Unkraut. Genau genommen heißt die Pflanze, die hier da mitten unter dem Weizen da wächst, Taumelnolch oder Tollkorn, auf Griechisch Zizanion, so wird es genannt. Es handelt sich um eine giftige Grassorte, deren Halme ungefähr 60 bis 70 Zentimeter hoch werden, wir können es hier jetzt gleich sehen, und der Weizenpflanze sehr ähnlich aussieht, kaum unterscheidbar. Könnt ihr es unterscheiden?
Hier sind ein paar da und ein paar Körnchen hier und da. Sonst ist kaum ein Unterschied.
Und im landwirtschaftlich orientierten Altertum damals war es nicht unüblich, seinem Feind, seinem bösen Nachbarn oder was, solches Unkraut irgendwie unterzujubeln. Aus Rache, Konkurrenzzwang, aus Boshaftigkeit. Hier in diesem Gleichnis, so erklärt Jesus, ist es der Teufel, der dieses Unkraut in die Welt sieht, unbemerkt, während wir schlafen. Und täuschend ähnlich dem Original. Jetzt sind die Angestellten des Landwirts voll im Bilde, sie wissen, was zu tun ist. Sie denken mit und kommen an den Landwirt heran und sagen, sollen wir den Taumellolch sofort ausjäten? So war das üblich. Mehrmals gingen die Leute, die Knechte, durch die Aussaat, um das Unkraut auszurotten, mechanisch, nicht chemisch, ja sogar biologisch, mit der Hand. Und das, um eine gute Ernte hervorzubringen. Das entspricht auch unserer menschlichen Neigung. Wir wollen oft das Böse entfernen. Es muss raus aus unserem Leben. Und es ist auch wichtig, dass wir das Böse nicht einfach gedeihen lassen und wachsen lassen. Das ist nicht der Sinn des Gleichnisses hier, so wie es will. Aber unsere Tendenz ist, das Böse muss weg, Fehler müssen minimiert werden, schlechte Menschen müssen eingesperrt werden, Kriminelle bestraft. Das mag wohl richtig sein, aber es entspricht nicht ganz der Denke des Reiches Gottes, sagt Jesus. Vor einiger Zeit, als in den USA ein Todesurteil vollstreckt wurde, gab es ein Interview mit den Verwandten des Opfers und sie sagten, jetzt sind wir glücklich, der Mörder wurde hingerichtet. Wie trügerisch sind doch solche Gedanken, dass Rache und Bitterkeit uns Frieden und Freude schenken können. Vielleicht kurzzeitig eine gewisse Genugtuung, aber langzeitig verdirbt es unser Herz. Rache kann uns nie erfüllen, das weiß Jesus. Bitterkeit macht nicht frei. Herzenshärte ist die Folge und nicht Freude und Freiheit. Aber wie leicht tendieren wir doch zu solchen radikalen und fundamentalistischen Problemlösungen? Ausreißen, verurteilen, hinrichten, ausmerzen. Der jüdisch-österreichische Lyriker Erich Fried hat diesen Aberglauben in seinem makabren Gedicht verfasst mit dem Titel Maßnahme. Es ist makaber. Die Faulen werden geschlachtet. Die Welt wird fleißig. Die Hässlichen werden geschlachtet. Die Welt wird schön. Die Kranken werden geschlachtet. Die Welt wird gesund. Die Traurigen werden geschlachtet. Die Welt wird lustig. Die Alten werden geschlachtet. Die Welt wird jung. Feinde werden geschlachtet. Die Welt wird freundlicher. Die Bösen werden geschlachtet. Die Welt wird gut. Jesus weiß, das wird nicht geschehen. Jesus selbst hat in der Bergpredigt gesagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Oder er sagt, Gott lässt regnen über Gute und Böse. Und über Gerechte und Ungerechte lässt er seine Sonne scheinen. Und deswegen entgegnet der Landwirt hier in diesem Gleichnis der empörten Feststellung seiner Angestellten ganz cool und knapp. Ach, das hat der Feind gemacht. Und er erlaubt ihnen nicht, das Unkraut auszujäten, denn es könnte ja die gute Saat zusammen mit dem Weizen ausgerissen werden. Lasst beides miteinander wachsen. Jesus ist kein Paradiesideologe, der den Menschen das Paradies auf Erden verspricht. Nein, das Böse wird es immer unter euch geben, meint er. Damit müsst ihr leben. Nicht resignieren, auf keinen Fall, aber mit der Realität des Bösen rechnen. Und dieses Böse ist größer als ihr selbst, als irgendwelche Strukturveränderungen oder seelsorgerliche Ratschläge. Das Böse wird es immer geben. In unserer Welt, in unseren Familien, in den Schulen, in unseren Kirchen, in unseren Ehen. Es war ein Augenöffner für mich, als ich bei einer Hochzeit mal hörte, bei einer Hochzeit heiraten zwei Sünder. Und es stimmt. Ich hoffe, dass es nicht dabei bleibt. Und es ist nicht das Einzige, was es über die Ehe zu sagen gibt. Aber das ist eine Realität. Das sind zwei Menschen, die beide Egoisten sein können, die beide sich durchsetzen können, die beide unfreundlich und ungerecht sein können. Das Böse lässt sich nicht einfach nur so wegleugnen durch romantische Brillen einer Ehe. Oder in unserer Welt. Unser Fortschrittsglaube wird uns nicht retten. Auch wenn wir denken, die Menschheit entwickelt sich weiter und weiter und man denkt manchmal, okay, diese Energiequelle versiegt, dann kommt eben die nächste Energiequelle. Irgendwie wird die Menschheit das schaffen. Das mag sein, dass manches an Fortschritt möglich ist, aber sie wird nicht das Böse aus der Welt schaffen. Immer wird ein Fortschritt auch bewirken, einen Fortschritt des Bösen. Nicht Ärzte oder Psychologen, Gentechniker oder medizinische Entwicklungen werden die Menschheit erretten, auch wenn wir viel Geld und Wissen hineinstecken. Nicht Wissenschaftler, nicht Volkswirtschaftler, nicht Erfinder oder Ökologen werden die Welt retten. Für Jesus wäre das eine falsche Hoffnung. Eine Hoffnung gesetzt auf Menschen, auf Fortschritt, auf Menschenmachbares. So wie Philipp es heute Morgen sagte. Ich denke da oft zu selten an Jesus, was er machen könnte und überlege mir, das möchte ich machen und das könnte ich und hier schaffe ich das. Und wir wollen immer einiges schaffen. Und das ist auch gut so. Aber ohne Jesus ist das eine leere Hoffnung. Das Böse wird es in der Welt immer geben, meint Jesus. Das ist eine ganz andere Botschaft als das, was wir hören wollen und wo wir uns eigentlich wünschen. Viel zu leicht lassen wir uns inspirieren durch falsche Hoffnungen und wollen Gott spielen. Wir schaffen das. Aber das überfordert uns. Aber neben dieser schlechten Nachricht, es gibt das Böse, gibt es in diesem Gleichnis eine gute Nachricht. Es gibt einen Gott. Das mag uns nicht überraschen, aber genauso realitätsnah wie die Tatsache ist, dass es ein Böses gibt, ist es eine Realität, dass es Gott gibt. Dass es einen Gott gibt, der alles in den Händen hält. Dass Gott trotz des Unkrauts und trotz der Anfeindungen des Feindes und Verfolgung, trotz des Bösen, er bleibt cool und gelassen und reagiert, lasst es gut sein. Ich habe alles im Auge. Ich halte die Welt in meiner Hand. Gutes und Böses entgeht mir nicht. Zu seiner Zeit werde ich dem Bösen ein Ende setzen. Es wird ein Ende haben. Aber ich habe alles im Griff. Und hier geht es nicht allein um einen allmächtigen Gott, der die Welt in seinen Händen hält und irgendwann mal richtet. Es geht um einen Gott, der barmherzig ist, der fürsorglich ist und sich um diese Welt kümmert. Ich fand es nämlich verblüffend in diesem Gleichnis, dass es Gott hier um die gute Saat geht. Ihm geht es nicht einfach nur um die Ernte, um diese Welt, sondern ganz besonders um die gute Saat. Warum soll das Unkraut nicht ausgerissen werden? Damit die gute Saat nicht darunter leidet. Damit die nicht ausgerissen wird, sondern dass die weiter wachsen kann und ihre Frucht bringen kann. Weil Weizen und Saat darunter leiden könnten, wenn überall herumgezupft würde und das Unkraut ausgemerzt werden würde. Manch ein guter Same ist nämlich nicht immer gleich erkennbar und mag ausgerissen werden. Manche Ackerleute werden so übervorsichtig oder unvorsichtig oder versessen darauf, das Böse auszureißen und würden das Gute im Menschen ebenso ausreißen. Jesus kennt den guten Samen. Er nennt sie hier, sie sind Kinder des Reiches Gottes. Das sind wir, die wir an Jesus Christus glauben. Das sind seine Jünger und Jüngerinnen, die damals dieses Gleichnis hörten. Die waren aufgebrochen, sind ihm nachgefolgt, haben ihr Leben ihm anvertraut und wollten, dass er sie durchs Leben führt. Um die geht es Gott. Gott möchte, dass kein Mensch verloren geht. Er möchte sein Angebot der Liebe, der Vergebung, der Errettung allen Menschen deutlich machen. Er möchte, dass alle von uns eine Chance bekommen, nicht gerichtet zu werden, nicht Opfer des Bösen zu werden, nicht versehentlich ausgerissen werden. Und darum verbietet er den vorschnellen Rächern dieser Welt. Wartet. Ich habe Zeit. Noch ist es nicht Erntezeit, noch ist es nicht Gerichtszeit, sondern Gnadenzeit. Und Gott ist geduldig. Gott ist geduldig, dass ein Same in seiner Zeit auch wachsen kann. Auch der Same, den er in dein Herz hineingestreut hat. Gott sorgt sich um dich. Mitten in deinem Leben, wo manchmal Unkraut und Weizen nebeneinander wächst. Gott lässt die Seinen nicht im Stich. Auch wenn es scheint, dass das Böse überhand nimmt. Gott hat dich nicht vergessen. Er verspricht dir nicht, einfach alles Böse aus dem Weg zu räumen, dass du jetzt schon ein Paradies auf Erden erleben kannst. Er verspricht dir nicht eine Insel der Seligkeit. Er verspricht dir aber auch, dass dein Leben nicht ein ständiges Schlachtfeld und ein Feldzug gegen das Böse ist. Er wird dafür sorgen, dass das Gute aufgeht, dass dein Leben guten Samen hervorbringt, reift und vollendet wird. Noch ist nichts vollkommen, das merken wir alle in unserem Leben. Aber Jesus sorgt sich für uns. Und hier beginnt Hoffnung zu keimen. Mitten in den Anforderungen und Anfechtungen dieser Welt beginnt Gott gute Frucht reifen zu lassen. Denk daran, wie viel Gutes in deinem Leben schon gewachsen ist durch Jesus Christus. Dein Leben wird fruchtbar, es wird Sinn erfüllt. Du bist nicht fixiert auf das Böse. Die Sorge, die Ängste um dich herum, die Schlagzeilen und die Negativparolen müssen dich nicht bis ins Innerste in Frage stellen. Du bist getragen von Gottes fürsorglichen Versprechen, dass zu seiner Zeit er seine neue Erde und seinen neuen Himmel, sein vollkommenes Reich aufbauen wird. Er sagt später, wie er selbst das Gleichnis auslegt, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Dieses Reich wird auf jeden Fall kommen. Und es gibt keinen Grund zur Resignation für den, der Gottes Zusagen vertraut. Der gute Samen wird aufgehen. Aber das ist eigentlich das Thema für den nächsten Gottesdienst, wo ich über die Hoffnung sprechen will, eine Hoffnung jenseits dieser Welt. Aber gibt es Hoffnung für diese Welt, hier und heute? Ich glaube, jedes Gleichnis ist begrenzt. Auch dieses Bild vom Weizen und Unkraut. Denn Unkraut bleibt Unkraut und Weizen bleibt Weizen. Aber im Reich Gottes ist das Wundersame möglich. Das Böse muss nicht böse bleiben. Gott vermag Unkraut in guten Samen zu verändern. Menschen müssen nicht verloren sein, böse oder verführt oder versklavt bleiben. Gott kann verändern und aus einem schlechten Samen einen guten Samen machen. Innerlich in dir, in deinem Herzen, wenn du dich Jesus Christus öffnest und seine Erneuerung zulässt. Und äußerlich in deinen Taten, wenn du das tust, was er dir gibt und dir vorschreibt. Nicht, dass wir allmählich eine bessere Welt schaffen werden. Das dachte man so vor 200 Jahren, dachte man, ach, wir missionieren die Welt und dann wird die Welt schon eine bessere Welt werden. Manchmal denken wir das heute auch noch. Aber das sagt Jesus hier nicht. Aber überall dort, wo Gottes Same hinfällt, da wachsen Hoffnungszellen, Orte des Vertrauens, Gärten des guten Samens, Jüngerinnen und Jünger, die seine Liebe leben. Da entstehen Gemeinden des Reiches Gottes. Als Vorzeichen seiner neuen Welt. als Vorgeschmack, als Werbung für sein kommendes Reich. Und wir sind ein solcher guter Same. Ein guter Same, der verstreut wird in die Welt, um Frucht zu bringen. An anderer Stelle sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Und damit spricht er von einem Auftrag, den er seinen Jüngerinnen und Jüngern gibt. Wir haben einen Auftrag. Unser Dasein als Christ oder Christin ist kein Rückzug aus der Welt des Bösen, kein schlaffes Warten auf einen Sankt-Nimmerleins-Tag oder einen Schlaraffenlang. Hoffnung im christlichen Sinne ist nicht eine Vertröstung auf ein Jenseits, sondern ein Auftrag, in dieser Welt zu arbeiten. Hoffnung ist ein Auftrag, nicht eine Sentimentalität. Hoffnung ist, den guten Samen zu sehen inmitten von manchen Unkrautfeldern. Hoffnung ist, diese Welt noch nicht aufzugeben. Gott hat einen Plan für jeden von uns und ihm ist daran gelegen, dass so viel guter Same wie möglich in diese Welt gestreut wird. Und dazu braucht er seine Gemeinde. Wie jemand sagte, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Das mag übertrieben klingen, ist auch so formuliert. Aber in gewisser Weise, wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann sagt er damit auch seiner Jüngerschar, diese 12, 15, 20 Leute, die um ihn saßen. Ihr seid die Hoffnung für diese Welt. Unsere Welt wird verloren gehen, wenn nicht ihr ihnen Hoffnung bringt. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Nicht, weil wir so hell sind oder so schmackhaft, sondern weil Jesus das Licht und das Salz der Erde sind. So wie der Mond seinen Schein nicht von sich selber produziert, sondern die Sonne reflektiert, so sollen wir als Christen Gottes Jesu-Licht hineinreflektieren in diese Welt. Menschen sagen, Gott ist da für dich, Gott greift ein in dein Leben. Es ist eine Hoffnung, die auch jenseits von irgendwelchen Kausalzusammenhängen ist, von menschlichen Klügeleien oder Manipulationen oder irgendwelchen Mehrheiten, die sich bilden. Die Bibel ist immer wieder davon überzeugt, Gott greift ein in dieser Geschichte, in deine Lebensgeschichte und kann dich verändern, kann diese Welt, in dieser Welt etwas Gutes bewirken. Und diejenigen, die ihm nachfolgen, können in dieser Welt auch ihrerseits etwas Gutes bewirken. Sie sehen Liebe inmitten von einer Welt voller Ellbogen. Sie sehen Vergebung inmitten von Rache und Vergeltung. Sie sehen Zuversicht inmitten von Protesten oder Bedrohungen und Verfolgung. Hört man den Protesten in Hongkong genau hin, in Hongkong finden ja zurzeit diese Proteste statt, dann hört man immer wieder eine Melodie in den Massen. Eine Melodie, die aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts stammt, von Linda Stassen. Sing Hallelujah to the Lord. Kennt ihr dieses Lied? Sing Hallelujah to the Lord. Sing Hallelujah to the Lord. Sing Hallelujah. Sing Hallelujah. Sing Hallelujah to the Lord. Ich wurde darauf aufmerksam durch den Deutschlandfunk, der darüber berichtete. Und das nächste Bild zeigt sogar Stop the Baton, die Schlagstöcke, stopp die Schlagstöcke, sonst singen wir Sing Hallelujah to the Lord. Und dieses friedliche Zeugnis der Gegenwart Jesu, des Lobpreises, hat in Hongkong auch noch eine andere Auswirkung, eine Legalisierung dieser Proteste. In Hongkong sind Massenaufläufe verboten, aber religiöse Kundgebungen dürfen ohne Anmeldung stattfinden. Indem jetzt die Massen dieses christliche Lied singt, werden die Proteste zu einem Gottesdienst, werden legal und dürfen stattfinden. Und das ist ein kleines Hoffnungszeichen, das Christen setzen können durch ein schlichtes, einfaches Lied. Sing Halleluja unserem Herrn. Und die zweite Strophe, Jesus is risen from the dead. Stellt euch vor, in China, in Hongkong singen Leute, Jesus is Lord of heaven and earth. Jesus is coming for his own. Jesus kommt für die Seinen. Es mag vieles um uns herum nicht gut aussehen. Und selbst bei den Massendemonstrationen in Hongkong, manche Schlägerei ist bestimmt nicht gut, genauso schlecht wie die politische Unterdrückung durch das chinesische Festland. Aber inmitten dieser Unterdrückung sind wir da, als Christen. Wir unterwandern das Böse mit Gutem. Wir sind Hoffnungsträger. Und ich bete darum, dass auch unsere Gemeinden, dass unsere Gemeinde hier in Schwandorf so ein Hoffnungsort für Menschen wird. Wir sind nicht eine Protestbewegung wie da in Hongkong. Aber durch uns sollen Menschen zu Gott finden, zu einem guten Samen werden, Hoffnung bekommen in einer ruhelosen Welt. Menschen hier in Schwandorf, die sehnen sich nach einer Gemeinschaft, in der sie angenommen und geliebt sind. Menschen sehnen sich immer wieder, den größeren Sinn ihres Lebens zu erfahren, den ihnen nur Jesus geben kann. Menschen sehnen sich nach Toleranz und Angenommensein und Geborgenheit, statt als Unkraut verurteilt zu werden, ausgerissen oder geschnitten zu werden. Menschen sehnen sich, wahrgenommen zu werden, geachtet zu werden als Einzelne, mitsamt den Schwächen und den Stärken. Menschen sehnen sich nach Familie, emotional, seelisch, gemeinschaftlich, wo gegenseitige Hilfe spürbar ist oder wo er einfach dabei sein kann. Und ich glaube fest daran, dass jede Person, die du heute oder die du in der nächsten Woche begegnest, mit Jesus in ihrem Leben einen viel tieferen Frieden und Freude erfahren könnten, als was sie jetzt erfahren. Und dazu, dass sie das ewige Leben erfahren könnten. Was mich an dieser Geschichte vom Unkraut und Samen fasziniert, ist die Gelassenheit. Die Gelassenheit, die Geduld und die Achtsamkeit des Landwirts. Alles wird in diesem Gleichnis mit unwahrscheinlicher Ruhe gemacht. Wo die Knechte aufgeschreckt reagieren wollen, was alles passieren könnte, da bleibt Jesus, unser Landwirt, gelassen. Und solche gelassene Hoffnung soll auch zu unserem Glauben gehören. Und lass dich hineinnehmen in diese Gelassenheit, in diese Hoffnung. Lass dich hineinnehmen in dieses Reich Gottes. Denn davon spricht dieses Gleichnis, von der Herrschaft Gottes. Er möchte auch über dein Leben Herr und Landwirt sein. Dein Leben gleicht ja einem Ackerfeld mit gutem, mit nicht so gutem Samen. Aber ich wünsche mir, dass du in der kommenden Woche einmal diese Liebe, die Sonne und den Regen Gottes erfährst in deinem Leben, sodass manche Frucht aufgehen kann. Und dass du selber hinausgehen kannst, nicht um Unkraut zu verbreiten, das geschieht so oft, nicht wahr? Sondern um guten Samen auszusehen. Stell dir vor, du bist so eine Ähre, wächst an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Und dort fällt mancher Same herunter. Und dort geht manche gute Saat auf. Und das wünsche ich uns. Als Gemeinde, das wünsche ich dir für die kommende Woche. Und Gott segne euch als Hoffnungsträger für diese Welt. Amen.